Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon 444 09 436.
Immer mittwochs von 21 bis 22 Uhr.
Telefon 444 09 436.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Bernhard Ecker. Sie hören die Gegensprechanlage. Das ist unsere wöchentliche Gesprächssendung. Immer mittwochs von 9 bis 10 abends laden wir interessante Leute ein, um quer durch den Gemüsegarten verschiedene Themen zu beackern. Ja, im Jingle haben Sie jetzt gerade eine Telefonnummer gehört, die mir auch sehr, sehr vertraut ist. Aber wir haben heute eine andere Telefonnummer. Rufen Sie nicht mehr an unter 444-09-436, das ist passé. Heute Abend erreichen Sie uns unter 089-48-95-2305. Ich wiederhole es nochmal, 089-48-95-2305. Ja, das ist eine Live-Sendung. Bis 22 Uhr können Sie jederzeit anrufen, Fragen stellen, mitdiskutieren. Also praktisch ein bisschen interaktives Radio heute Abend. Denken Sie sich einfach, Ihre Tochter hat einen neuen Handyvertrag, da ändert sich die Nummer ja auch öfters. Heute zu Gast im Studio ist David Herzog. Ja,
hallo.
Ich bedanke mich erstmal herzlich fürs Kommen.
Danke.
Ich habe dich eingeladen zu 10 Jahre Hartz IV, so als Rahmenthema.
Mhm.
Und wir reden aber auch so ein bisschen, was du machst, was du gemacht hast. Und ja, genau.
Okay.
Jetzt sag einfach mal ein bisschen, warum du für dieses Thema eingeladen worden bist.
Ja, ich vermute mal deswegen, weil ich also zum einen selber davon betroffen bin oder zumindestens war. Inzwischen bin ich in der Sozialhilfe.
Okay.
Zum anderen habe ich in dem Zuge dann eine Interessensgemeinschaft der Erwerbslosen gegründet, die sich jetzt in München schon seit 3 Jahren etwas umrührt und immer wieder versucht, sozusagen die Position und Situation von Erwerbslosen zu verbessern, sei es durch Selbsthilfearbeit oder sei es auch dadurch akut tätig zu werden für Einzelne, um die dann vor dem Jobcenter zu vertreten.
Mhm. Du hast gesagt, du hast so ein bisschen einen eigenen Werdegang, eine eigene Betroffenheit. Kannst du das ein bisschen genauer kurz ausführen?
Naja, das war bei mir so, dass ich also nach einem nicht ganz abgeschlossenen Jurastudium zunächst mal 10 Jahre lang fast selber in der EDV gearbeitet habe, selbstständig. Und ja, durch eine längere Erkrankung, beziehungsweise man kann es ganz offen sagen heutzutage, eine Depression, die dann auch immer wiederkehrte, ist das dann mit der Selbstständigkeit so langsam schwierig geworden. Ich konnte eine Zeit lang noch von Ersparnissen leben, wie das so die meisten halt tun. Das hat dann allerdings nach so 8, 9 Monaten auch aufgehört. Und dann war ich in der Situation, mir jetzt, also Zeit hatte ich ja, weil depressiv war ich und zu Hause saß ich auch rum.
Okay.
Und habe dann angefangen, also sage ich mal, mit den Vorkenntnissen, die ich so vom Jurastudium hatte, mich ein bisschen einzulesen in die Sozialgesetzbücher. Und mir ist dann recht schnell eigentlich klar geworden, dass ich angesichts der sozialrechtlichen Lage heutzutage nicht unbedingt dauerhaft beim Jobcenter sein möchte. Einfach weil es ja der SGB-II-Bezug, also das Ganze geht nach dem Sozialgesetzbuch 2 und der ist so letztlich immer wieder von der Existenz, also er ist ohnehin schon am Existenzminimum, aber die Situation, in der man sich dann befindet, droht ständig zu eskalieren, sodass man letztlich dieses Existenzminimum inklusive Miete auch noch verlieren kann. Sei es jetzt, weil man sich nicht in den Augen des Jobcenters wohlgefeilt beworben hat oder weil man nicht rechtzeitig und pünktlich geschniegelt beim Jobcenter erschienen ist. So dass ich also diesen ganzen Sanktionsapparat, der da auch dahinter stand und wo ich mir viel erstmal im Internet angelesen hatte vom Betroffenen, möglichst vermeiden wollte und dann mir eigentlich auch gedacht habe, ja, ich bin krank, ich kann länger nicht arbeiten, also ich versuche von vornherein mal in die aus meiner Sicht richtige Richtung zu gehen und habe das dann auch gut vorbereitet. War aber auch nicht ganz einfach, ja. Und habe aber zeitgleich dann eben auch diese Initiative gegründet, um nicht nur was für mich zu tun, sondern um irgendwie eine Art und Weise auch eine Selbsthilfe zu ermöglichen. Weil da muss ich sagen, ist München leider und Bayern auch ganz allgemein ein wirkliches Brachland, was so die Selbsthilfe von oder die Organisation von Selbsthilfe überhaupt angeht. Und ganz speziell wahrscheinlich nochmal in München zum Thema Hartz IV. Einfach deswegen, weil es in München auch kaum jemand wagt, ganz offen zu bekennen, ich beziehe Hartz IV. Mhm. München ist eine sehr reiche Stadt und hier wird vielleicht noch mehr als vielleicht in Berlin oder anderen europäischen Städten auch auf den Beruf und auf das Einkommen geachtet. Mhm. Und ja, insofern war es für mich auch wichtig, also nicht nur sozusagen diese direkte soziale Hilfestellung zu geben bei dieser Interessensgemeinschaft, sondern auch ein Stück weit zu versuchen zu entstigmatisieren. Also zum einen zu sagen, wir treten ganz offen nach außen und versuchen auch in der Öffentlichkeit eben von diesem Bild des stinkenden und faulen Arbeitslosen ein Stück weit wegzukommen in München. Und auf der anderen Seite eben auch ganz akut für Einzelne einen Stammtisch zu haben, wo man hinkommen kann und mal sagen kann, ich beziehe Hartz IV, weil da lauter Leute sitzen, denen es genauso geht.
Mhm. Und du lebst aber jetzt von Sozialhilfe
praktisch. Ich lebe inzwischen von Grundsicherung. Die kann ich noch so ein ganz klein wenig aufstocken mit einer sogenannten Ehrenamtspauschale. Also ich habe verschiedene Tätigkeiten, die ich da mache.
Okay, dann kommen wir da später dazu.
Ja, gerne. Aber letztlich lebe ich sozusagen von 400 Euro plus X im Monat. Und von diesen 400 Euro muss ich allerdings auch alles bestreiten, also inklusive den Stromkosten, den Nebenkosten der Wohnung, die Heizkosten, das Öl im Winter einzukaufen.
Also das ist praktisch aber trotzdem von Menge, ist das Hartz IV ähnlich.
Man kann sagen, es ist eigentlich genau derselbe Satz, weil also interessanterweise richtet sich der Hartz IV-Satz eigentlich nach dem Sozialhilfesatz.
Okay.
Und deswegen ist es erstmal der gleiche Satz. Allerdings ist die Stadt München, hat dann doch anerkannt, dass es eine sehr teure Stadt ist und dass man sich also hier dann als Hartz IV-Bezieher ja dann doch sehr schwer tut. Mhm. Und deswegen ist in der Grundsicherung dazu übergegangen, das ist ja eine rein kommunale Leistung sozusagen. Ja. Mhm. Also der Stadt München unterstellt. Und da haben sie jetzt also eine Erschwerniszulage, weil München so eine teure Stadt ist. Die gibt es seit einigen Jahren und das sind dann sage und schreibe 20 Euro im Monat mehr.
Also 420.
Unterm Strich komme ich so jetzt auf 420. Ausbezahlt werden mir natürlich nicht so viele, weil davon dann direkt auch Zahlungen weggehen. Also ich lasse zum Beispiel meine Miete direkt überweisen. Wenn ich die Stadtwerke danach bezahlt habe, da bin ich relativ teuer dabei. Dann bleiben mir etwa 215 Euro so ungefähr zum Leben.
Okay, naja. Das war nicht gerade viel.
Nee, das ist klar, das muss man sich gut einteilen. Wir haben das neulich mal mit dem Bayerischen Rundfunk, die haben auch so ein Porträt gemacht und die wollten das dann als Aufhänger nehmen.
Haben die ein Porträt über dich gemacht oder nicht?
Letztlich so. Über einen stinkenden, faulen Hartz IV-Bezieher. Ich stoße auch gerne mit dir darauf an. Nee,
ich
trinke
das Wasser für mich.
Und ich habe gedacht, stinkender Feuer Hartz IV-Bezieher, das passt auf mich, da gehe ich rein. Und also die haben mich angerufen letztlich und haben gefragt.
Ach so,
und,
ja, gut.
Also die haben das dann so als Aufhänger genommen. Man sieht dann in dem Beitrag am Anfang, wie ich mein Geld eintütle sozusagen, also für den Monat.
Das war fürs Fernsehen?
Fürs Fernsehen, ja.
Also okay.
Und man sieht dann, wie ich also so in 4 Briefkuverts jeweils 70 Euro etwa einlege, um dann diesen Gesamtbetrag, genau, immer für eine Woche schon angeteilt.
Das ist interessant. Ja, was war das für eine Sendung?
Da muss ich jetzt ganz kurz, das ist so eine Allgemeinwissenssendung, Wissenschafts... Ich komme leider gerade nicht, bayerisches Fernsehen, bitte verzeih mir, ich zahle eh schon keine Gebühren. Aber
also hier müssen Sie was Fördergelder zahlen für Radio LoRa natürlich. Wir leben nicht von den Gebühren, gell?
Ja, ich weiß, das
müssen wir richtig. Mal so zwischendrin sagen. Okay.
LoRa ist auf Förderbeiträge angewiesen.
Ja, genau.
Das neue Mischpult vom Techniker wartet noch.
Ja, genau. Da würde ich jetzt einfach mal Musik spielen.
Oder wir überbrücken
noch Oder ein paar wir unterbrücken Sekunden, noch ein paar Sekunden.
Weil das kommt dann manchmal auch so ganz schnell, so Musik.
Entschuldigung, das war jetzt zu schnell vielleicht auch, ja gut. Hallo, mein Name ist Bernhard Ecker. Sie hören die Gegensprechanlage auf Radio LoRa 92,4. Ja, heute zu Gast im Studio ist David Herzog und wir haben ihn eingeladen, weil wir ein bisschen über 10 Jahre Hartz IV sprechen. Das ist, glaube ich, jetzt zum 1. Januar?
Och, ich glaube, zum 1. Februar ist es damals eingeführt worden.
Also wir haben es jetzt ungefähr 10 Jahre. Wir
heißt Hartz IV ist 2005 eingeführt worden und zum 1. Februar, glaube ich, war es. Aber
so in der Richtung, genau. Wir wollten eigentlich im März eine Sendung machen, das hat sich dann irgendwie nicht ergeben und das machen wir sie halt im Mai. Sie können jederzeit natürlich anrufen, nicht die bekannte Nummer, die ich jetzt dann extra nicht sage, dass Sie diese eben nicht mehr anrufen. Wir haben jetzt heute eine neue Nummer und die lautet 089 48 95 2305. Ich wiederhole es nochmal, 089 48 95 2305. Da können Sie jederzeit anrufen, Fragen stellen, sich am Gespräch beteiligen und der Klaus ist dann am Telefon, der heute Felix vertritt in der Technik und der Klaus schaltet Sie dann einfach in die Sendung und dann können Sie mit uns reden. Ja, David, du hast jetzt ein bisschen erzählt, du hast mit Freunden ja so eine Art Stammtisch gegründet. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das da war? Wie hast du gedacht, oh, jetzt ich brauche ein paar Leute um mich herum, ich will nicht allein damit sein? Oder wie ist so die Idee entstanden?
Also entstanden ist es eigentlich so, dass ich erstmal mich noch über das trockene theoretische Wissen, das ich mir da angelesen hatte, hinaus informieren wollte. Und das geht immer am besten persönlich, finde ich.
Ja. Hast du das meiste erstmal im Internet recherchiert? Glaube ich,
ja,
heutzutage macht man das so, oder?
Einerseits ja, wobei ich auch sagen muss, das Internet ist nicht ganz einfach, gerade was so eine streitbare Thematik wie es Hartz IV angeht. Da gibt es auch die gerade wenn man so jetzt, sage ich mal, in Foren nachschaut, dann bekommt man, oder dort auch Fragen stellt, dann bekommt man sehr schnell sehr viele verschiedene Antworten, die nicht immer alle richtig sein müssen. Es war mir halt gegönnt, durch das vorherige Jurastudium sozusagen, mich dann auch...
Also du bist gewohnt, mit Gesetzestexten so ein bisschen zu arbeiten.
Gesetzestexte einzulesen und das relativ bald dann auch so die Konsequenzen zu sehen, welchen Schritt man wie gehen sollte. Aber mir ging es dann eigentlich auch darum, mich irgendwo persönlich hinzuwenden und habe dann versucht, in München was zu finden. Dabei habe ich auch das Internet natürlich zur Hilfe genommen.
Ja.
Aber da gab es eigentlich jetzt mal mit Ausnahme von, sag ich mal, kirchlich Diözesen irgendwie, die da auch noch was anbieten.
So Caritas zum Beispiel.
Caritas.
Diakonia wahrscheinlich.
Genau, dann gibt es diverseste, sag ich mal, auch wieder aus letztlich kirchlichen Zusammenhängen stehenden Gruppen, wo man sich treffen kann, aber dann immer in einem festen Rahmen. Auch nicht allzu viele davon und man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie aufgeteilt. Dann gab es noch, was ich auch wirklich gut finde, als wirklich eigentliche Selbsthilfegruppe, das Netzwerk der Erwerbslosen Akademiker.
NEA
e.V., die ja auch in Haidhausen da bei euch beim früheren Studio noch in der Nähe saßen. Finde das nach wie vor toll und wir arbeiten auch viel zusammen. Also gerade, sage ich mal, so die Gründer von der Conny Hoff oder mit einer der Gründer von NEA e.V. hat uns wahnsinnig dabei weitergeholfen, Igel erstmal zu gründen. Aber mir war das ein bisschen zu eingeschränkt sozusagen auf diese akademische Welt. Die kannte ich schon zu Genüge und ich habe halt auch, sage ich mal, die Vorerfahrung gemacht, dass Akademiker sich oft meinen, vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise helfen zu können, dann aber oft auch den juristischen Background zwar nicht haben, aber sie kriegen es dann schon doch letzten Endes irgendwie ganz gut hin. Worum es mir ging, waren genau die Leute, die eben diesen Bildungshintergrund oder auch wahlweise einfach die kulturellen Fähigkeiten, weil sie die Sprache gar nicht können, die das eben nicht haben. Und deswegen wollte ich mich zunächst mal an jeden wenden, der da an jeden und jede, die da vorbeikommen können, und hat mir auch gedacht, das muss wirklich völlig unabhängig sein. Also mir war es am Anfang auch sehr wichtig, überhaupt keine Förderung anzunehmen von keiner Seite aus. Inzwischen musste ich...
Ja, ganz kurz. Das heißt jetzt Igel?
Igel.
Für was steht Igel? Ist das eine Abkürzung?
Steht für die Interessensgemeinschaft der Erwerbslosen.
Also Igel. Interessengemeinschaft, genau. Und du hast das wann gegründet ungefähr?
Das war jetzt vor 3 Jahren.
Mit Freunden zusammen? Oder?
Ja, also es waren zunächst eine Frau, die ich auch im Forum kennengelernt hatte, in so einem Erwerbslosenforum. Und dann war das erstmal wirklich so ganz klein bei mir zu Hause in der Küche. Und da haben sich die ersten Interessierten. Was mich aber gewundert hatte, war, kaum hat man das in einem Forum reingepostet, schon waren da mannigfaltigste Antworten und viele Leute, die sich interessiert haben und die gesagt haben, ich suche schon lange und ich beziehe schon hier seit 10 Jahren Hartz IV oder seit 5 Jahren und finde nichts und jetzt, was ist, kann ich da auch kommen? Also es war relativ viel Interesse, meine kleine Küche von 10 Quadratmetern platzte aus allen Nähten.
Okay.
Und dann
haben wir
sehr schnell festgestellt, dass das eben so nicht geht auf Dauer. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, also wir haben jetzt eine Sommersaison und eine Wintersaison.
Oh, das hört sich gut an.
Ist etwas
wie die Fürsten vom vom Sommerresidenz in die Winterresidenz.
Genau, so machen wir das.
Und wo trefft ihr euch im Sommer?
Wir treffen uns jetzt, also ab jetzt ist gerade der Wechsel sozusagen in den Sommer hinein und da gehen wir in unser Sommerloft in Alles Wurscht immer. Das steht noch nicht im Internet wieder, aber es ist gleich zu finden bei der Seidelvilla, weil die kennen die meisten Schwabinger, sage ich mal.
Seidelvilla ist sehr bekannt, ja.
Und gleich
Alles Wurscht ist so ein Lokal da um die 11.
Alles Wurscht ist eigentlich eine Würstchenbude, um es mal kurz zu machen.
Okay.
Aber eine sehr delikate, weil das ein altes Atelierhaus ist, vermute ich, aus dem 18. Jahrhundert.
Aha.
Und so ein ganz kleines Gartenhäuschen mit einem wunderhübschen kleinen Garten mit Blumen drin.
Und das sitzt ihr dann im Garten?
Gerade im Frühjahr kann man da unter dem Blühenbaum
also,
sitzen.
Wann trefft ihr euch da?
Da treffen wir uns jeden zweiten Donnerstag im Monat. Die neuen Termine, also ich glaube, dieses Mal fällt es jetzt aus, weil das genau auf den Vatertag fällt, aber der dann in 2 Wochen habe ich jetzt leider gerade nicht parat.
Ja, das können wir, ich nehme an, ihr habt ja auch schon heutzutage eine Homepage.
Haben wir schon gemacht und ich muss dann da noch das neue Stammtischprogramm noch reintun. Aber
genau.
Sagen wir es mal so, in Ende diesen Monats, der letzte Donnerstag sozusagen.
Und wann ungefähr?
Da trifft sich immer um 16 Uhr. Es ist ein bisschen mit der akademischen Viertelstunde gepflastert. Okay. Aber
wie viele Leute kommen da ungefähr?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich auch ein bisschen saisonbedingt.
Was heißt saisonbedingt?
Es gibt Zeiten, wo ich einfach merke, wo es ein bisschen härter zugeht, wenn eine Gesetzesänderung ist zum Beispiel. Aha. Oder wenn Dienstvorschriften neu angewendet werden vom Jobcenter, dann taucht bei vielen Leuten dasselbe Problem an. Dann ist ein bisschen mehr Fluktuation. Es gibt einen Stammtischkern, die kommen jede Woche und die sind auch schon teilweise seit 2 Jahren dabei.
Okay.
Und dann gibt es Leute.
Also so 10, 15 oder
bis zu 20? Wir waren bis zu 20 Leute zeitweise und wenn es ganz mies gelaufen ist, waren wir mal 3 oder 4, aber das ist also dann auch nicht
von
schlimm.
3 bis 20
ungefähr. Ja, so kann man das ungefähr festhalten. Und es ist halt auch dazu gedacht, dass man also jetzt nicht, wer da jetzt einmal vorbeikommt, muss jetzt dann nicht gleich beim Verein mitmachen und irgendwas organisieren, sondern kann einfach so vorbeikommen. Auch dann, wenn er nur ein akutes Problem hat und sagt, ich komme jetzt da 2, 3 Mal, bis das Problem gelöst ist und danach ist er wieder weg, stört uns nicht im geringsten.
Wo trefft ihr euch im Winter?
Im Winter sind wir im guten alten Schelling-Salon.
Okay.
Der ist, glaube ich, auch relativ bekannt, weil schon so alt, seit über 150 Jahren.
Ja, und ist ja wirklich sehr bekannt.
Ja. Genau.
Und das ist mit dem Billardspielen.
Richtig.
Unter anderem.
Ja. Das stört nachmittags weniger, dafür können wir dann da auch schon als Arbeitslose Bier trinken.
Ne? Okay, super. Ja, beides sind Schwabing. Zu Hause.
Ja, ich mag keine langen Wege, das ist ein bisschen.
Okay. Du hast jetzt schon so zwischen den Zeilen angedeutet, mittlerweile seid ihr ein Verein oder offiziell e.V. und so?
Ja, wir sind ein eingetragener Verein und haben jetzt, also das sind wir schon seit 2 Jahren, das ist jetzt auch nicht so dramatisch eigentlich. Wir haben jetzt dann.
Seid aber gemeinnützig.
Also man etwas länger mit der Gemeinnützigkeit zu tun gehabt.
Ja.
Und haben jetzt gerade vom Finanzamt zumindest die Vorläufe. Also noch nicht ganz. Wir müssen erstmal noch die Satzung dementsprechend ändern. Aber sagen wir es mal so, es ist jetzt alles schon so weit breit getreten, dass wir es, wenn wir jetzt noch die entsprechenden formellen Schritte machen.
Ja, da wünsche ich uns schon mal viel Glück.
Danke, danke, danke. Können wir immer brauchen.
Und du sagst, zuerst wolltet ihr ganz unabhängig sein oder irgendwelche Fördergelder?
Ja, also ich habe mich da immer geweigert. Es gab natürlich auch viele andere, die gesagt haben, wir müssen jetzt ganz groß rauskommen und wir müssen so groß werden wie der ADAC und Mitgliedsbeiträge brauchen wir auch ganz dringend. Und ich habe gemeint, eine Erwerbsloseninitiative, da halte ich von Mitgliedsbeiträgen gar nichts.
Mhm. Ja, klar.
Gibt es andere, die machen das anders und die finanzieren sich teilweise daraus und das finde ich auch gut. Aber ich wollte mich eher für diesen Weg eben entscheiden. Mhm. Und auch mit Fördergeldern ist es immer so eine Sache, ich sag mal so, in dem Moment, wo man davon abhängig wird. Also ich hätte gesagt, jetzt wenn wir wirklich wandern gehen wollen, dann streckt jeder halt einfach einen 20er auf den Tisch und dann geht das auch.
Mhm.
Es hat sich dann aber doch ergeben, und da muss ich auch den Leuten recht geben, dass es natürlich dann doch mit Mehrkosten verbunden ist. Also allein wir zahlen im Jahr 270 Euro fürs Internet, für die Webseite. Wir haben diverseste Druckkosten für Broschüren. Wir wollen mal auf ein Seminar gehen, um uns auch selber sozialrechtlich weiterzubilden. Das haben wir auch im letzten Jahr schon gemacht.
Okay.
Also dann sage ich mal, für den Kreis, der da dauerhaft mitarbeitet und auch dauerhaft Leute berät, ist es natürlich sinnvoll, auch eine gewisse Kompetenz da drin zu besitzen.
Wo hast du das Seminar gemacht?
Das war ein Seminar von Harald Thomé. Der ist relativ bekannt, sage ich mal, für Sozialrecht im Allgemeinen und für Hartz IV und ist in Wuppertal angesiedelt. Ist auch derjenige, der die Dienstanweisungen der Bundesagentur für Arbeit seit mehreren Jahren schon rausgeklagt hat zunächst mal und dann seitdem veröffentlicht. Auch alle kommunalen Richtlinien bundesweit sind auf seiner Seite veröffentlicht. Hm. Ja, und wir haben uns da versucht, so ein, was schwer möglich ist, natürlich in einem Zweitagesseminar so das komplette Sozialgesetzbuch 2 reinzufressen. Okay. Aber mit ein bisschen Vorkenntnissen war es dann doch sehr sinnvoll. Und ja, also das ist so ein Teil der Arbeit, ist sozusagen diese Stammtischarbeit, wo Leute hinkommen, die ein konkretes Problem haben.
Mhm. Die Einzelprobleme würde ich gern später nochmal ein bisschen besprechen. Sag doch einfach schon mal die Homepage, damit wir das nicht vergessen.
Die Homepage ist Igel, so wie das Tier, minus Muck, so wie München,
MUC, wie der Flughafen,
genau, .de.
Ah, das kann sich jeder wirklich merken. Also www.igel-muck.de.
Genau, ganz einfach.
Ja. Heute zu Gast im Studio, wie gesagt, David Herzog von Igel e.V., das ist die Interessengemeinschaft der Erwerbslosen. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen über dein Leben gesprochen, über Igel e.V., ihr macht praktisch Hartz-IV-Beratung, habt einen Stammtisch, der sie immer dienstags trifft, 14-tägig. Mhm. Ihr habt eine Homepage unter www.igel-muck.de, kann man auch die Daten von dem Stammtisch erfahren. Ja, jetzt würde mich ganz, wir können natürlich jetzt nicht Einzelfälle hier diskutieren, aber ihr seid jetzt ungefähr 3-4 Jahre am Ball. Mhm. Was sind so die meisten Themen, die immer wiederkehren? Oder was liegt besonderen Leuten besonders?
Also das, was eigentlich am häufigsten vorkommt, sage ich mal, ist, dass Jobcenter-Bescheide von Betroffenen von vorne bis hinten nicht verstanden werden, was in den seltensten Fällen jetzt am Intellekt oder am Bildungsgrad der Betroffenen liegt, sondern ich habe da auch schon Akademiker verzweifeln sehen vor dem Bescheid. Er soll ja jetzt einfacher gestaltet sein. Ich habe da auch noch nicht allzu viel dran festgestellt. Aber es ist, sage ich mal, für eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern nur schwer nachvollziehbar, wieso jetzt einem Kind das Einkommen in Form des Kindergeldes angerechnet wird, wiederum auf Hartz IV. Ja? Also das Kind hat jetzt Erwerbseinkommen. Mhm. Ist soweit auch alles nachvollziehbar, wenn man den sozialrechtlichen Hintergrund kennt. Aber zuerst mal glauben die meisten Leute ja, Kindergeld und Hartz IV zum Beispiel geht zusammen. Also solche Details sozusagen in Jobcenter bescheiden. Dann, was in einer teuren Stadt vor allem zum Mieten, wir kennen die Mietpreise in München, immer wieder eine Rolle spielt, ist die sogenannte, ein kompliziertes behördliches Wort, Mietkostensenkungsaufforderung. Das steht eigentlich dafür, dass das Jobcenter sagt, deine Wohnung ist zu teuer und wenn wir die weiter bezahlen sollen, dann darfst du jetzt aus dieser Wohnung entweder ausziehen oder ansonsten irgendwie versuchen, was in vielen Fällen aber auch gar nicht möglich ist, den Mietpreis zu senken. Also beispielsweise Durchgangszimmer lassen sich nun mal nicht untervermieten.
Ja.
Also das sind aber auch immer wieder Themen, wo dann
gibt es, jetzt muss ich ganz banal fragen, gibt es da Vorgaben?
Ja, gibt es genau. Also es steht zwar durchaus im Gesetz, dass die Kosten der Unterkunft in der tatsächlichen Höhe auch zu übernehmen sind durch das Jobcenter, was allerdings tatsächlich und vor allem auch angemessen ist, das steht auch im Gesetz, das bestimmen dann letztlich kommunale Richtlinien. Und davon hat eigentlich, sage ich mal, jede größere Stadt, jede größere Kommune eigene Richtlinien. Auch der Landkreis München, in dem sind wir ja auch noch teilweise zu hören, über Radio DAB, glaube ich.
DAB Plus.
DAB Plus. Plus,
ja, habe ich ganz vergessen zu sagen.
Unbedingt.
Sie hören
muss
das,
man.
Genau. Sie hören, ja, jetzt sagen wir das nochmal. Sie hören es übrigens auf 92,4. 96,75, wenn sie verkabelt sind und im DAB Plus und natürlich rund um die Welt in www.lora924.de.
Also insbesondere an die Hartz-IV-Empfänger in Nauru.
Wo?
In Nauru.
Wo ist Nauru?
Nauru ist ein kleines Eiland im Pazifischen Ozean, sehr schön.
Vielleicht beziehen die jetzt nicht gerade Hartz-IV dort.
Aber die haben auch nur 100 Quadratkilometer.
Okay, wir waren jetzt bei der, ja, also wir können ja mal ein bisschen über Zahlen reden. Wie groß darf meine Wohnung sein hier in München ungefähr?
Also ich habe das jetzt gerade für eine Person im Kopf, da gilt grundsätzlich jetzt mal die Regel 50 Quadratmeter, wobei da muss ich auch sagen, ist das Jobcenter München dann doch mal an dieser Stelle jedenfalls großzügig. Sofern die Wohnung billig genug ist, ist es ihnen völlig egal, wie groß sie ist.
Ah, okay.
Das ist da nicht das Problem, bloß es war bis vor, jetzt muss ich kurz nachdenken, weil es war ein sehr langer Rechtsstreit mit dem Jobcenter letztlich, bis die Mietobergrenze der Landeshauptstadt München dann hochgesetzt werden musste. Also ich erinnere mich an die Gerichtsverhandlungen beim Landessozialgericht.
Da wart ihr mit beteiligt, oder?
Da war ich jetzt mal so als Zuhörer einfach
drin. Okay, ja.
Und hatte aber dann die Gelegenheit auch so ein bisschen benutzt, natürlich mit der anwesenden Presse zu reden. Und das hat auch einiges nochmal nach sich gezogen. Aber um es kurz zu machen, also bis vor etwa 1,5 Jahren war die Mietobergrenze für eine Person noch bei 400, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken, dass ich jetzt keinen Müll erzähle, von damals 460 Euro, glaube ich, waren es. Also es war schon so gering, dass man wirklich es eigentlich nicht möglich war, in dem Preissegment überhaupt eine Wohnung zu finden. Die Landessozialrichterin meinte dann so etwas suffisant, es gäbe nun mal in München keine Altbauwohnung im 12. Stock im Hochhaus ohne Aufzug. Das sei nun mal nicht zu finden. Also das heißt, wir versuchen nicht nur jetzt diese individuelle Arbeit zu machen, sondern sozusagen auch ich nenne es immer das kollektive Arbeitsrecht für Erwerbslose. Also sprich, politisch was für viele zu tun. Das hat insbesondere dann nachhaltigen Wert, wenn also Grundsatzurteile erstritten werden. Da arbeite ich auch noch mit einer Anwaltskanzlei zusammen. Mhm. Also und arbeite für den ehrenamtlich. Das ist letztlich ein Kollege, der da weiterhilft.
Mhm. Okay.
Und letztlich haben wir dann da die Möglichkeit, auch noch sozusagen fachanwaltliche Hilfe mit dazu zu holen.
Okay. Und ja, ich denke, heutzutage braucht man ja fast, es gibt ja schon Fachanwälte für das Sozialrecht, ja. weil das einfach so ein komplexes und schwieriges Gebiet natürlich auch geworden ist.
Wobei man aber dazu auch sagen muss, dass in der Fachanwaltsausbildung die wenigsten Praxisstunden gebraucht werden für den im Sozialrecht. Also das ist sozusagen der kleinste. Den sieht man
wenn Erbrecht oder Familienrecht oder so als Vergleich.
Ja, Arbeitsrecht insbesondere. Die meisten haben Interesse an Arbeits- und Strafrecht natürlich.
Das ist klar. Habt ihr da noch Leute, die dann wirklich sagen, ich muss jetzt aus meiner Wohnung raus und ich finde nichts anderes?
Ja, also ich habe gerade erst
letzte Woche... Das frage ich jetzt mal so banal, weil das kann ja dann ständig passieren, oder?
Also ich habe jetzt gerade vor 10 Tagen am Stammtisch, das kann ich mal so anonym ungefähr
darstellen. Ja, wir machen alles anonym hier, ja.
Ein jetzt auch nicht so viel älterer Herr als ich, der also jahrzehntelang als Redakteur gearbeitet hat für unterschiedliche Münchner Blätter und Radios auch, glaube ich sogar. Der aber dann irgendwann nicht mehr untergekommen ist und sozusagen als freier Journalist da baden gegangen ist und der jetzt bereits seit über 11 Monaten eine Wohnung verzweifelt gesucht hat, keine gefunden hat in diesem Preissegment. Inzwischen ist jetzt die Mietobergrenze, muss man dazu sagen, für eine Person bei 610 Euro. Das macht schon etwas realer, aber immer noch schwierig, dafür eine Wohnung zu finden. Und der war völlig verzweifelt und wusste wirklich nicht mehr, wo er hin soll, weil er auch in der Wohnung, in der er wohnte, der wohnte gar nicht weit von mir weg in Schwabing, also der hat sich da wirklich seit 20 Jahren eingerichtet.
Ja, auch soziales Fall, Umfeld ist natürlich auch wichtig.
Auch der Fall vor dem Landessozialgericht, das war ja jetzt keine 25-jährige Studentin, die man mal schnell eben, die jetzt sagt, mir ist langweilig, ich klag mal gerade gegen das Jobcenter. Nein, das war eine zu dem Zeitpunkt noch kurz vorm Rentenalter stehende Frau. Die also seit über 30 Jahren in der Maxvorstadt gewohnt hat und die also auch da aus ihrer Wohnung rausgebeten werden sollte. Mhm. Ja, und dann sind, sag ich mal, so diese Grundregeln, die wir versuchen zu vermitteln, eigentlich zum Jobcenter-Termin nicht alleine zu gehen, sondern immer einen Beistand mitzunehmen, der auch, das hat unterschiedlichste Gründe. Also zum einen ist es mal wirklich gut
das ist Teil eurer Arbeit einfach, dass ihr das anbietet, ich komme beim nächsten Termin mit.
Sagen wir es mal so, beim Stammtisch, wenn man daran Interesse hat, dass man einen Beistand sucht und man hat selber keinen Freund oder Ähnliches, der mitkommt, dann kann man gerne zum Stammtisch kommen und da einfach mal Leute ansprechen und fragen, ob sie es machen würden. Und wir haben natürlich auch einige, die regelmäßig mitgehen. Ich selber kann es nicht mehr so oft machen leider, aber wenn es immer irgendwie möglich oder auch notwendig ist, das ist auch immer so die Frage. Weil viele Sachen, sage ich mal, sind viele Leute gewohnt, mündlich zu klären und die kläre ich dann lieber schriftlich, auch wenn es manchmal etwas länger dauert, aber dann habe ich es beweissicher und kann dann halt, sage ich mal, in der Folge auch noch vom Sozialgericht dann weiterarbeiten damit.
Ja. Du hast gesagt, die Miete ist jetzt ein häufiger Punkt. Was sind noch Themen, die immer wieder auftauchen?
Also was auch ab und an vorkommt, wobei ich allerdings sagen muss, dass es in München nicht so ein Riesenthema sind, die berühmten Sanktionsparagraphen. In München ist es eigentlich indirekt fast übler, weil es über die Rückforderung hier gemacht wird. Das heißt also, man stellt oft fest, ach, die Behörde hätte schon seit 4 Monaten kein Hartz IV mehr bezahlen dürfen. Derjenige hat sich nicht gemeldet. Jetzt kriegt er zwar keine Sanktion, wo ihm dann 30, 60 oder auch 100% des notwendigen Lebensunterhaltes weggekürzt werden, sondern er bekommt dann gleich eine Rückforderung. Also er bekommt nicht nur kein Hartz IV mehr, sondern er bekommt dann auch noch mehrere tausend Euro, die er jetzt ans Jobcenter wiederum zahlen muss. Das sind so Fälle. Oder dann auch, gerade was viele Leute aus den neuen EU-Staaten angeht, also Bulgarien und Rumänien, das ist dann das, was ich auch so bei der Initiative Zivilcourage vermehrt mache, die überhaupt erstmal ins Sozialsystem reinzubringen, weil das ist also zum einen mal schon vom Sozialgesetzbuch her schwierig. Das ist da durchaus rassistisch an dieser Stelle, weil also was wenige Leute auch wissen, wo man ja immer so gerne über Ausländer hetzt, die hier den Sozialstaat ausnutzen. Ein Ausländer muss nach dem deutschen Sozialgesetzbuch 2 im Gegensatz zum Deutschen eben arbeiten, damit er überhaupt Hartz-IV-Leistungen beziehen kann. Ja, und das müssen Deutsche bekanntermaßen nicht. Und im Übrigen ist der Anteil der Rumänen und Bulgaren deutlich geringer. Aber wenn ich eine junge Frau vor mir stehen habe mit 25 Jahren, die gerade ihr drittes Kind bekommt und mit der Familie hier steht und schon seit einem Jahr hier ist, dann muss ich sagen, dann ist mir das relativ egal, was das Sozialgesetzbuch sagt. Und wir schaffen es dann doch immer wieder, die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen so zu schaffen, dass Leute auch gegen den Willen des Wohnungsamtes überhaupt erstmal in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht werden.
Okay.
Weil das ist also so ziemlich die härteste Front in München, die man sich eigentlich vorstellen kann, ist es Ausländer aus EU-Staaten, insbesondere aus Bulgarien und Rumänien, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu bieten, wenn sie hier schon länger sind.
Das ist aber jetzt eine zweite zusätzliche Initiative, in der du arbeitest, oder
gehört das auch zusammen? Also ja, ich sag mal so, es ist schon ganz klar getrennt. IGL ist ein eigener Verein, den ich gegründet habe vor 3 Jahren und die Initiative Zivilcourage habe ich vor einigen Jahren kennengelernt.
Ach so, das
und
helfe so
dort mit. Auch einmal die Woche sozusagen und mache dann dort noch am Nachmittag die Sozialberatung.
Okay.
Und teilweise auch räumlich überschnitten, weil das eine wie das andere ist bei Merthaus für Sinti und Roma, da kommen wir dann auch nochmal später zu.
Ja, genau, sprechen wir auch noch kurz. Ja, jetzt haben wir fast schon 3/4 der Sendung rum. Dann würde ich sagen, hören wir die dritte Musik, die uns der nette Klaus jetzt einspielt. Guten Abend, Sie hören die Gegensprechanlage. Mein Name ist Bernhard Ecker. Die Gegensprechanlage ist unsere wöchentliche Gesprächssendung, bei der wir mit Studiogästen einfach verschiedene Themen besprechen. Heute zu Gast im Studio ist David Herzog von IGL e.V. Das ist die Interessengemeinschaft erwerbsloser Menschen. Oder der Erwerbslosen. Sagen wir der Erwerbslosen.
Menschen sind wir auch irgendwie.
Menschen, sie sind meistens Menschen erwerbslos in letzter Zeit, ja.
Ah, ja.
Wir haben jetzt schon über Kreuz und Quer und uns unterhalten. Du bist auch neben IGL e.V. noch in 2 Initiativen, hast du gesagt, das würde mich auch interessieren. Eines heißt Initiative Zivilcourage. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Gehe ich jetzt nur kurz drauf ein, weil ich es gar nicht so gut kann, weil ich es gar nicht selber gegründet habe.
Ist ja wurscht, man kann ja auch irgendwo mitmachen. Muss man nicht alles gleich gründen.
Nee, aber das gibt es glaube ich schon seit 2006 oder 2008, da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, haben einige Leute damals eigentlich erstmal aus Gründen des Lohnbetrugs, also die haben mitbekommen, dass an der sogenannten Tagelöhnerstrich an der Ecke Goethe-Landwehrstraße, wo also seit vielen Jahren schon Leute stehen, in den frühen Morgenstunden bereits und dort letztlich sich ansprechen lassen von irgendwelchen Baustellenfuzzis und dann sehr häufig auf irgendwelchen Baustellen in Hotels, in Gastgewerbe eingesetzt werden und regelmäßig um ihren Lohn betrogen werden oder zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen arbeiten.
Okay.
Und dann hat man sehr schnell festgestellt eben auch, dass es dann, wenn der Job dann schon weg ist oder weil eben diese Arbeitssituationen so prekär sind, sehr häufig dann eben auch auf Sozialrecht ankommt. Und dann bin ich irgendwann, ich glaube, ja auch schon vor 3, 4 Jahren eingestiegen, dort noch zusätzlich eben Sozialberatung auch anzubieten. Und das ja macht deswegen Spaß, sage ich mal, weil es zum einen ein bisschen mit dem ostslawischen Kulturraum zu tun hat. Das gefällt mir auch. Aber auch deswegen, weil also ich angle gerne oder ich suche mir gerne Ziele, die besonders hart durchzusetzen sind juristisch. Und das sind so die Fälle, wo es für mich wirklich am prekärsten und am meisten um irgendwas geht. Also beispielsweise auch schon oft im Radio und in der Presse gewesen, eine Familie mit 5 Kindern, die fast ein ganzes Jahr lang im Auto geschlafen hat, mhm, und das Wohnungsamt beziehungsweise auch der Wohnungsamtleiter sich immer wieder geweigert hat, diese Familie unterzubringen, weil sie angeblich die Erfordernisse nicht erfüllt hätten, ja, weil sie nie in München gemeldet waren. Und es ist uns dann eben, die Mutter hatte dann im 7. Monat eine Fehlgeburt. Die hat dann letztlich erst dazu ausgereicht, dass man dann das Kind mit einem Herzfehler und zusammen mit der gesamten anderen Familie auch untergebracht hat. Mhm. Aber das ist so ein typisches Beispiel von Familien, die da, sag ich mal, um ihre Existenz kämpfen hier in dieser Stadt. Mhm. Ja, und dann das andere ist Madhouse, für die ich jetzt auch schon seit einiger Zeit arbeite. Es ist kein verrücktes Haus, vielleicht auch manchmal ein bisschen, sondern es ist vorwiegend Jugendhilfe eigentlich für Sinti- und Roma-Familien.
Warum heißt es Madhouse? Jetzt muss ich aber schon...
Ah, das hat eine ganz lange Geschichte und kam ursprünglich, das glaube ich, hat irgendwas mit Antigewalttraining zu tun gehabt, aber man hat dann den Namen beibehalten und bitte da den Gründer fragen, den Alexander Diepold, der also dieses Projekt hochgezogen hat, der inzwischen ungefähr 20 Mitarbeiter hat, ambulante Erziehungshelfer, die also hier in der Stadt München auch wiederum Sinti- und Roma-Familien versuchen zu helfen, mhm, bei der Erziehung etc. Und auch da ist es nicht immer ganz leicht, gegen die Behörden anzustinken. Und wenn die nicht weiter wissen mit der Sozialpädagogik, dann komme ich mit der dicken juristischen Keule und muss dann lange auch manchmal draufhauen.
Also ich sehe schon, du bist viel beschäftigt. Hast du eigentlich auch Hobbys, die jetzt nicht mit Sozialrecht zu tun haben?
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist total nerdig, aber ich fliege total gerne im Flugsimulator.
Im Flugsimulator?
Ich habe zu Hause so einen kleinen Joystick und dann,
okay,
schwebe ich dann immer über die Welt.
Aber hoffentlich keine Selbstmordabstürze oder sowas
in letzter Zeit. Ich habe mir jetzt extra nochmal Szenerie runtergeladen, hier so für die Stadt München und Orleansplatz, Sozialreferat und okay, Wohnungsamt.
Also wollen wir das mal nicht so ausführen hier.
Nein,
das war okay, bevor wir es vergessen, Madhouse hat natürlich auch eine Homepage. Und die heißt www.madhouse, also auf Englisch, das verrückte Haus, -munich.com.
Genau, und das ist deswegen vor allem so interessant, weil Madhouse gerade die 8. Münchner Integrationstage durchführt, wo man mal ein bisschen einblicken kann eigentlich in das Leben von Sinti und Roma. Insbesondere die Sinti waren ja auch schon immer eigentlich Deutsche und sind meistens in den allermeisten Fällen hier geboren. Vieles wissen wir nicht über deren Kultur, was teilweise auch daran liegt, aber nur sehr teilweise daran liegt, dass nicht alles bekannt gemacht wird. Insbesondere die Sintis haben eigene Regeln, die wir auch nicht alle hier nennen müssen. Aber wenn man mal Lust hat, es gibt hier diverseste Veranstaltungen. Es geht weiter am 11. Mai, soweit ich weiß, mit der Kampf der Sinti und Roma um die Bürgerrechte. Da gibt es einen Vortrag. Geht weiter über Antiziganismus in Medien und Gesellschaft und Fremde im eigenen Land, Sinti in Deutschland. Das Ganze findet noch statt vom 5. Mai bis zum 8. Juni 2015. Und wer sich für einzelne Programmpunkte interessiert, möge bitte auf die Homepage schauen des Veranstalters, also madhouse-munich.com, und sich dann mal über die Sinti- und Roma-Kultur etwas mehr kundtun.
Genau, wir haben natürlich auch noch mal eine Homepage. Jetzt müssen wir dann, sind wir schon fast
am 5 Ende? 5 haben wir noch.
5 Minuten haben wir noch, zeigt der Techniker, der Klaus. Okay, also 5 Minuten haben wir noch. Jetzt hätten Sie die ganze Zeit anrufen können und sind unter diesen neuen Nummer, haben Sie dann nicht geschafft. Aber
das liegt daran, dass die so kompliziert ist.
Ja, vielleicht hätten wir 666666 gebraucht.
Ruf aber wahrscheinlich, mich an.
Aber wahrscheinlich waren die schon vergeben. Vielleicht können wir das ja parallel dann nächstes Mal machen. Mhm. Ja, unbedingt. Gut. Genau, Radio Lora hat natürlich auch eine gute Homepage und die ist www.lora924.de. Da können Sie eben auch diese Sendung nächstes Mal auch hören. Sonst hören Sie uns unter 92,4 und im Kabel unter 96,75. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon mal schön langsam zum Ende. Was wünschst du dir jetzt nochmal für deine konkrete Arbeit zum Schluss? Was wünschst du dir für die nächsten 5 Jahre?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt erstmal so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mich mehr Zeit gewinnen möchte, von dieser Einzelfallarbeit ein bisschen wegzukommen und auf die etwas politischeren Schiene, sodass ich auch für viele Leute was machen kann an der entsprechenden Stelle.
Okay.
Es macht manchmal mehr Spaß, eine Dienstanweisung des Wohnungsamts auszuhebeln, die dann 20.000 Leuten im Jahr weiterhilft, als einem, dem dann auch konkret weitergeholfen ist. Aber das ist so das eine. Das andere, was ich mir schon ein bisschen mehr von der Stadt München einfach wünschen würde, ist so ein Augenmerk auf gerade diese Randgruppen, weil es ist jetzt gerade wieder ein Stadtratsbeschluss durchgegangen von dem für diesen Tagelöhnerstrich. Da habe ich vorhin kurz drüber geredet an der Ecke Landwehrstraße. Ja. Ich mag den Begriff nicht. Aber da gibt's immer wieder, sag ich mal, also Bürger, die genau hingucken und die Theatergemeinde der Landeshauptstadt München, die sich ja kulturell durchaus auch sehr kundtut, ist jetzt also seit 3 Jahren im Prinzip schon dabei, hier zu versuchen, den Bürgersteig sauber zu halten vor ihrer eigenen Tür, aber auch für andere Geschäftsinhaber dort in der Nähe. Auch die bekommen dann jetzt den Sicherheitsdienst, den sie dort engagiert haben, bezahlt von der Stadt München. Da wundert mich manchmal, wie solche Beschlüsse zustande kommen, wo doch München so multikulturell sein will. Und gleichzeitig sind solche kulturellen Projekte wie zum Beispiel die Münchner Integrationstage über Sinti und Roma, die ja genau jetzt diese Zielgruppe eigentlich ansprechen würde, beziehungsweise auch mal den Deutschen ein bisschen Einblick gewähren würde, die werden seit mehreren Jahren, müssen die finanziell selbst gestemmt werden von Madhouse. Was ich irgendwo, in Madhouse kämpft dann jedes Mal wieder um die neue finanzielle Förderung. Also das macht dann, sage ich mal, die soziale Arbeit in München schon etwas schwierig. Wir kleine Selbsthilfegruppe brauchen derzeit noch nicht allzu viel, aber es würde vieles erleichtern, wenn nicht alles ganz so bürokratisch laufen würde. Das wäre eigentlich das, was ich mir für meine Arbeit wünschen würde oder was ich so ein bisschen, das Ganze ein bisschen erleichtern würde. Ja. Einfach auch mal ein menschliches Augenmaß.
Und was wünschst du dir persönlich?
Glück und 99 Luftballons, weil du die so gerne spielst.
Na eben nicht, aber jetzt spielen wir sie nicht mehr. Ja, ich glaube, jetzt sind wir dann eher am Ende, Klaus, oder? Ja. Okay, David, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich wünsche euch dir persönlich alles Gute natürlich. Danke. Und viel Erfolg mit deinen Arbeiten,
euch
wo immer
auch.
Das auch ist.
Euch auch für die Sendung,
Leute. Ja, wir hoffen, dass es mit Lora, und wenn Sie übrigens Geld übrig haben, entweder an Igel spenden oder an Lora. Da tun Sie bestimmt ein gutes Werk.
Der Felix braucht ein Mischpult.
Ja, so genau, das Mischpult ist teuer. Ja, jetzt, glaube ich, hören Sie dann den Peilsender, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich beim David fürs Kommen und beim Klaus für die Technik. Und der Felix natürlich auch. Okay, schönen Abend noch. Tschüss.
Ciao.